Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
90 plus on air auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf Spieltag 10 der Premier League. Ein Spieltag, an dem der Fußball allerdings nicht im Mittelpunkt stand, sondern das tragische Unglück von Leicester. Wie so oft verließ Leicester City-Eigentümer Mr. Vichai das Stadion nach dem 1:1 gegen West Ham per Helikopter, um auf sein Anwesen bei London zu fliegen. Doch diesmal kam er nicht an. Sein Heli stürzte unweit des Stadions ab. Vichai und die Insassen des Helis, die starben. Leicester, eine ganze Region der englischen Fußball, der Fußball allgemein trauert um einen der beliebtesten Eigentümer der Premier League. Ein Mann, der nicht nur dem Fußball Gutes getan hat, sondern auch der gesamten Stadt Leicester und sehr viel Menschliches auch getan hat. Wir blicken mal auf sein Leben zunächst ein bisschen zurück, zusammen mit Chris McCarthy von 90 Plus. Hallo Chris.
Hallo.
Ja, ein Mann, der Leicester natürlich dieses Fußballwunder von 2016 beschert hat, aber seine Bedeutung für den Club geht weit darüber hinaus.
Ja, das ist ja auch das Interessante, wenn man sich jetzt die Interviews und die Stimmen nach diesem schrecklichen Vorfall betrachtet. Mr. Vichai blieb den Leuten oder bleibt den Leuten nicht nur in Erinnerung wegen dieser sportlichen Höhenflugs vor ein paar Jahren, sondern vor allem, weil er Leicester Football Club wieder zu einem Familienclub machte. Er schweißte irgendwie die ganze Region wieder zusammen und wie du sagst, ein sehr guter Mensch, jemand, der sehr viel für Leicester Football Club tat, aber auch für die Stadt Leicester. Und daher ein herber Verlust, natürlich nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern für eine ganze Region und ein sehr tragischer Vorfall natürlich.
Hat ja auch für Kinderkrankenhäuser gespendet und auch wirklich der Wirtschaft in der Stadt Leicester einiges gegeben und den Fans eben auch. Unweit des Stadions ist eine Ecke eingerichtet, wo Fans auch trauern können um verstorbene Angehörige und verstorbene Mitglieder des Vereins. Und dort hat Mr. Vichai auch verfügt, dass dort immer eine Flasche Whisky bei jedem Heimspiel steht und eine Reihe von Gläsern, damit man dann eben auch auf die Toten anstoßen kann. Jetzt werden die Fans sicherlich auch auf ihn anstoßen und seiner gedenken und das völlig zu Recht. Ein herber Verlust für Leicester und den Fußball allgemein. Aber ich glaube, er hätte auch gewollt, dass wir und dass alle letztlich dann auch sich wieder um Fußball kümmern. Und das machen wir natürlich auch bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de hier auch. Wir schauen dann natürlich auch auf die sportlichen Seiten des 10. Spieltags und fangen mal an beim Spiel zwischen Tottenham und Manchester City. City gewinnt auswärts bei Tottenham. Chris, auf einem Rasen, der mit englischem Rasen nicht viel zu tun hat und auch eigentlich mit einem Fußballrasen nicht viel zu tun hatte.
Genau, der Platz des Wembley-Stadions war natürlich noch sehr geschädigt von der NFL-Begegnung am Sonntag und leider passte sich das Spiel ein wenig dem Zustand des Platzes an. War ein ganz seltsames Fußballspiel und um es kurz zu machen, man hatte irgendwie das Gefühl, Manchester City konnte deutlich mehr, wollte aber irgendwie nicht und Tottenham dagegen wollte viel, konnte es aber irgendwie nicht. Also ganz komisches Spiel, Man City zwar deutlich überlegen, gerade zu Beginn des Spiels, aber irgendwie war aus Sicht der Präzision und der Konzentration ein bisschen der Wurm drin.
Ganz frühes 1:0, was ja dann am Ende auch das Tor des Tages war. Mahrez mit dem Abschluss, nachdem Lloris nicht so besonders gut auf dem Posten war.
Genau, nicht nur Lloris, sondern auch Kieran Trippier, der erst einen langen Ball von Ederson etwas unterschätzt und dann im Zweikampf gegen Sterling sehr alt aussieht und Sterling spielt den Ball dann in die Mitte. Schwaches Stellungsspiel von Lloris, der das Tor komplett aufmacht und sich auf Sterling fokussiert und Mahrez muss dann einfach nur ins leere Tor einschieben. Es war eigentlich der einzige perfekte Angriff der Citizens und der genügte letztendlich.
Du hattest es gesagt, nicht fokussiert genug Manchester City. Woran lag das aus deiner Sicht?
Ich weiß nicht, also es war ganz komisch. Man hatte erstens das Gefühl, dass Manchester City ein wenig im Schongang spielte. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein bisschen eine mentale Blockade drin war, dass man irgendwie nicht sonderlich Lust auf den Platz hatte oder sonst was. Aber irgendwie die Angriffe der Citizens waren nicht wirklich 100% durchgespielt. Es fehlte immer das Endprodukt. Es waren sehr viele Konzentrationsaussätze dabei, aber auch in den gesamten Mannschaftsteilen, nicht nur in der Offensive. Also es war, ich denke mal, ein Spiel, mit dem Pep Guardiola auf keinen Fall zufrieden sein wird.
Nee, das kann ich mir auch vorstellen, weil gerade solche Situationen, die dann eben nicht ausgespielt werden, die dann eben nicht so verwandelt werden, sich gegen andere Gegner, die vielleicht dann auch ein bisschen mehr Rückenwind haben, obwohl Tottenham ja eigentlich Rückenwind hätte haben müssen nach 4 Siegen in Folge, sich dann doch verheerender auswirken können.
Genau, das ist es. Und da hatte man eben Glück, dass Tottenham auch keinen guten Tag hatte. Und ja, diese Erfolgsserie zuletzt, die positiven Resultate, die täuschen ein wenig über die Leistungen hinweg. Wir sprachen in den letzten Wochen öfter mal darüber, dass Tottenham, das ist die ewige Geschichte, diesen kleinen Kader hat, Ermüdungszustände, viele Verletzungen nach der langen WM. Also man merkt wirklich, dass Tottenham so ein wenig auf dem Zahnfleisch geht. Trotzdem konnte man die Resultate einfahren. Aber heute bzw. gestern war wieder zu erkennen, dass Tottenham einfach die Spritzigkeit fehlte, die Frische, diese mentale Frische, aber auch diese körperliche Frische. Und deswegen waren, glaube ich, die letzten Prozent physisch und psychisch einfach nicht da, um die Räume zu nutzen, die Manchester City ihnen auf jeden Fall gab.
Aber für City bleibt unterm Strich eben, dass sie weiter niederlagenfrei bleiben in dieser Saison, übrigens als eine von drei Mannschaften, das ist schon durchaus historisch, in der Premier League weiter dann auch vorne sind, dank der besseren Tordifferenz, erst 3 Tore kassiert, wieder zu 0 gespielt, also das natürlich dann auch wichtig, zumindest mal als Positives hervorzuheben, wenn man mal von der Chancenverwertung vorne dann absieht. Gucken wir auf das andere Spiel oder auf das nächste Spiel. Arsenal, die hatten ja auch eine Siegesserie hingelegt. 11-mal in Folge gewonnen, das ist jetzt aber zum Erliegen gekommen. Gegen Crystal Palace gab es am Ende nur ein 2:2 im 150. Premier League-Einsatz für Mesut Özil. Und vor allen Dingen konnte Crystal Palace endlich mal zu Hause treffen.
Ja, ich habe es in der Vorschau zu dem Spiel angedeutet. Irgendwie roch das für mich so ein bisschen nach einem Stolperstein für Arsenal. Denn obwohl Crystal Palace erst 7 Punkte holt in 9 Spielen und gerade zu Hause sehr harmlos war, ist es immer schwer, im Selhurst Park zu gewinnen. Und die Mannschaft von Crystal Palace zeigte auch, wieso. War ein sehr couragierter Auftritt der Eagles. Sehr viel Leidenschaft, sehr viel Energie. Und Arsenal tat sich gerade zu Beginn der Partie sehr schwer damit, gegen Crystal Palace da zu bestehen. Es war eine komische Atmosphäre und man merkte auch, dass Arsenal etwas verunsichert war. Die Defensive ist ein bisschen das Problemkind und das ist bekannt. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass Monreal und Kolasinac verletzt ausfallen und Granit Xhaka hinten links aushelfen muss. Und das war auch ein großer Schwachpunkt bei den schnellen Angriffen der Eagles über einen Zaha oder über einen Townsend.
Ein anderer Schwachpunkt spielte aber zentral, den hast du ja auch schon mehrfach auch herausgehoben bei unseren Premier League-Analysen hier auf meinsportradio.de. Scotran Mustafi, der hat sich auch wieder unrühmlich hervorgetan, hat einen Elfmeter verschuldet, der dann auch zum Rückstand führte.
Genau, ein wieder sehr plump ausgeführter Zweikampf und das sieht man bei Mustafi leider viel zu oft. Also neben den ganzen Aktionen, wo er sich mal gerne bei einem hohen Ball verschätzt oder etwas ungestüm in den Zweikampf geht, er hat auch einfach oftmals eine sehr, sehr plumpe Zweikampfführung und da kommt ein Ball zum Gegenspieler mit dem Rücken zum Tor und Mustafi grätscht einfach komplett unnötig in den Mann hinein und klare Elfmeter. Und das ist einfach, das dürfen Spielern aus den Top 6, Verteidigen aus den Top 6 einfach nicht passieren. Und ich kann mir vorstellen, dass Mustafi allmählich um seinen Platz bangen muss auf seiner Seite. Holding hatte eine sehr gute Partie und Sokratis seit seinem Wechsel zu Arsenal im Sommer macht auch einen recht guten Eindruck, kommt jetzt von seiner Verletzung wieder zurück. Also ich kann mir vorstellen, dass Mustafi jetzt wirklich um seinen Platz bangen muss. Es war nicht der erste Fehler in den letzten Wochen.
Milivojevic nutzte diesen Fehler dann eben und verwandelte den Strafstoß in der 46. zum 1:0, aber nach der Pause kam Arsenal recht schnell wieder zurück. Da ging es dann mit Granit Xhaka los. Du hattest ihn eben schon angesprochen, musste auf der Außenverteidigerposition spielen, hat dann mit einem schönen Freistoß von der Strafraumgrenze den in den Winkel gezirkelt. Also das hat er sehr, sehr schön gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also ein klasse Schuss in den Winkel und man darf das auch nicht überbewerten. Xhaka machte kein tolles Spiel, aber dafür, dass es nicht seine Position ist, dafür, dass er nicht diese Mobilität und Schnelligkeit eines Außenverteidigers hat, war das in Ordnung. Und es ist ihm auch wirklich hoch anzurechnen, dass es einigermaßen gut lief über weite Strecken des Spiels. Und dann eben noch ein klasse Freistoßtor, dass Xhaka schießen kann, das wissen wir. Und es war wieder diese berühmte zweite Hälfte der Gunners, denn wenige Minuten später konnte man sogar noch in Führung gehen.
Ja, Aubameyang verwertete dann eine Ecke, die auch von Xhaka getreten wurde, aber, und jetzt kommt der Wermutstropfen, eigentlich von Lacazette mit der Hand verlängert wurde. Also da gibt ja keinen Videoschiedsrichter in England, aber der hätte da eigentlich einschreiten müssen. Das war ein recht eindeutiges Handspiel, oder?
Ja, ich denke, aus dem Spiel heraus war es vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, weil Lacazette alleine wegen der Sprungbewegung den Arm hebt, beziehungsweise die Arme hebt. Aber bei der Zeitlupe sieht man es dann genau, dass er meines Erachtens wirklich den Ball weiterleitet. Und deswegen hätte er der Treffer wirklich nicht zählen dürfen, absolut richtig.
Aber er zählte und Arsenal damit in Führung. Aber sie haben es nicht geschafft, diese Führung dann tatsächlich auch zu halten. Und da spielte dann auch die Auswechslung von Mesut Özil eine kleine Rolle mit. Denn Emery, der versuchte dann doch eher das Ergebnis zu verwalten.
Genau, und etwas zu früh für meinen Geschmack. Und es war für meinen Geschmack auch kein guter Wechsel. Emery hat ja in den letzten Wochen, ehrlich gesagt, sehr gut gewechselt. Aber Özil jetzt nach einer Stunde rauszunehmen, beziehungsweise etwas mehr als einer Stunde, war etwas seltsam. Klar, Özil hatte nach seiner tollen Leistung gegen Leicester jetzt gegen Palace nicht sein bestes Spiel. Aber gerade wenn man 2-1 führt und wenn man das Spiel gesehen hat, immer mehr die Spielkontrolle verlor, dann ist ein Özil eigentlich ein Mann, den du in deinen Reihen haben willst. Er fördert den Ballbesitz, er macht die simplen Dinge, dass du den Ballbesitz auch weiter ausbauen kannst. Und vor allem, er hat diese genialen Einfälle bei den Kontersituationen, diese präzisen Zuspiele. Und deswegen hätte ich mir ehrlich gesagt Özil in den letzten Minuten auf dem Platz gewünscht. Und ich hätte mir vorstellen können, dass er einen der weiteren Kontermöglichkeiten dann auch dementsprechend ausgenutzt hätte. Mhm. Aber das Gegenteil traf dann an. Dann sieht man, was passiert. Lacazette bei einer Kontersituation mit einem verheerenden Fehlpass. Und er leitete dann quasi den Ausgleich der Hausherren ein.
Ja, der gab es nämlich dann. Aber unter tatkräftiger Mithilfe dann auch von Granit Xhaka. Der verursachte nämlich den Elfmeter, der zum 2-2 dann führte in der 82.
Genau, Xhaka und Mustafi sahen da defensiv nicht gut aus. Erstens Mustafi mit furchtbarem Stellungsspiel in der Rückwärtsbewegung verschätzte sich da komplett. Und dann Xhaka im eigenen Strafraum, da konnte man wirklich erkennen, er ist kein Verteidiger, er ist kein Linksverteidiger. Sah natürlich gegen den sehr wendigen und schnellen Zaha etwas alt aus. Darf man ihm nicht mal einen riesen Vorwurf machen, ist sehr schwer für ihn natürlich, das zu verteidigen. Zaha nutzte das natürlich eiskalt aus, dass Xhaka da etwas plump zur Sache geht und wieder ein sehr klarer Elfmeter.
Wie schätzt du es insgesamt ein? Dieses 2-2 ist ein Dämpfer, aber kein, die Siegserie ist zu Ende, aber ein kleiner Ausrutscher, kein richtiger Dämpfer.
Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, 11 Spiele in Folge gewonnen und bei Crystal Palace kann es durchaus passieren, dass man Punkte lässt. Das kann in jeder Situation passieren. Und aus Sicht der Gunners vielleicht sogar ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Liverpool kommt nächste Woche und das könnte vielleicht mal so ein bisschen bremsen und sich den Spielern bewusst machen, dass es nicht von alleine funktioniert. Also kein Beinbruch für Arsenal und für Crystal Palace dagegen. Natürlich ein tolles Erfolgserlebnis, schwacher Saisonstart. Und jetzt stehen die Horrorwochen vor, nach Arsenal von Chelsea, Tottenham und Man United, genau in dieser Reihenfolge. Also das nötige Selbstbewusstsein könnte man in diesen Spielern etwas getankt haben.
Da ist jeder Punkt natürlich ein Gewinn, den man da holt gegen diese Gegner. Also Crystal Palace dann nach 3 Niederlagen in Folge wieder einen Punkt geholt. Und die Mannschaft, die als letztes von den 4 genannten Gegnern dann gegen Crystal Palace spielen muss, die war am Wochenende auch natürlich im Einsatz zu Hause gegen Everton. Manchester United hat sich durchgesetzt mit 2-1 gegen Everton. Und das war über weite Strecken doch mal wieder Manchester United, wie man es eigentlich kennt, wie man es erwartet. Dominant und zielstrebig.
Genau, und das hat uns einfach die letzten Spiele so gefehlt. Man sieht bei den Einzelspielern, dass da mehr drin ist, dass gerade offensiv da mehr drin ist in dieser Mannschaft. Und endlich agiert Manchester United mal zu Hause wie ein Spitzenteam. Also es war kein überragender Auftritt, aber was ich mit Spitzenteam meine, ist, dass man selbstbewusst agierte, dass man sehr positiv, zielstrebig agierte. Und es war ein recht dominantes Auftreten mit dominanten Ballbesitzwerten und man versuchte wirklich offensiv etwas zu bewegen und das ist etwas, das haben wir in den letzten Wochen vermisst und genau wegen diesem Auftreten konnte man auch direkt dann das 1-0 erzwingen.
Und das fiel dann auch per Elfmeter, beziehungsweise nach einem Elfmeter, denn der Elfmeter, den dann Paul Pogba schießen wollte nach einem Foul an Martial von Guay. Der Anlauf von Pogba in Zeitlupe. Also er hat nicht so getänzelt wie Zaha, der Italiener bei der EM, aber das dauerte ja ewig, bis der am Ball war.
Ja, und man hat bei Twitter gab es natürlich ein paar witzige Vergleiche. In dieser Zeit, in der Pogba brauchte, um den Strafschuss auszuführen, hätte beispielsweise Usain Bolt die 100 Meter absolvieren können. Also fast 10 Sekunden brauchte der Franzose bis zum Punkt. Es war natürlich wieder eine seltsame Aktion. Ich weiß nicht, warum. Er selbst sagt, er will damit den Torwart etwas verunsichern bzw. grübeln lassen und dann ja sich seine Ecke aussuchen können. Aber wie das manchmal so ist bei solchen extravaganten Anläufen der Ball ging nicht rein.
Aber Pickford war eben da, hält ihn, aber der Nachschuss war dann drin und dann stand es 1-0 für Manchester United. Aber in die Statistik geht es natürlich als verschossener Elfmeter rein.
Genau, ja, aber es wird keinen interessieren. Ja. Hauptsache 1-0. Pogba war dann auch so gedankenschnell, um den Abpraller reinzumachen. Und als das Spiel dann weiterging, merkte man, es hat überhaupt keinen negativen Einfluss auf Pogbas Selbstvertrauen, denn er griff dann in den Folgeminuten wirklich das Spiel an sich, zeigte eine ganz gute Leistung, tolle Zuspiele und beinahe wäre dann auch das 2-0 durch Rashford gefallen. Der stand allerdings im Abseits, aber es war eine sehr gute Phase von United und das war vor allem auch wegen Paul Pogba.
Und weil Everton, ja, viele Lücken dann von Manchester United, die sie auch immer wieder boten, trotz der positiven Spielweise, einfach auch nicht ausgenutzt hat.
Genau, und da konnte man auch erkennen, warum Mourinho eher defensiver agieren lässt, weil er eben seiner Verteidigung nicht vertraut. In diesem Spiel ließ er United etwas offensiver zu Werke gehen, aber man merkte, hinten sind definitiv die Lücken noch vorhanden. Aber in diesem Fall konnte es Everton einfach nicht ausnutzen. Die Situationen waren da für den Ausgleich, aber man merkte bei Everton, da fehlte es wirklich sehr an der Entscheidungsfindung. Die Spieler trafen immer die falsche Entscheidung. Wenn sie abspielen sollten, schossen sie aus einem seltsamen Winkel aufs Tor. Wenn sie schießen sollten, spielten sie ab. Also es war ganz komisch und United hatte trotz des recht positiven Spiels insgesamt etwas Glück, dass Everton mit diesen Situationen nichts anzufangen musste.
Und sie hatten Anthony Martial, der mal wieder getroffen hat. Der trifft ja jetzt mit schöner Regelmäßigkeit und traf vor allen Dingen auch sehr schön mit einem Schlenzer.
Mal wieder ein Schlenzer, ja, wie schon gegen Chelsea, schön ins untere Eck von Pogba vorbereitet und da sieht man wieder, Martial ist ein toller Fußballer und so langsam spielt er sich endlich auch unter Mourinho fest. Man weiß ja, die zwei konnten nicht so wirklich miteinander, aber es scheint sich jetzt wirklich die spielerische Klasse des Franzosen durchzusetzen.
2-0, also die Führung dann für Manchester United. Sie hätten in der Folge dann auch durchaus den Sack zumachen können.
Ja, United hatte dann noch ein paar Kontersituationen, auch Martial ganz spät im Spiel, aber United wusste nicht, den Sack zuzumachen, richtig, und Everton hatte zwischendurch auch wieder Gelegenheiten ranzukommen, also das war schon recht positiv aus Sicht der Toffees, dass man nicht aufgab nach dem 0-2, sondern weiter auf den Anschluss pochte. Da gab es auch ein paar tolle Angriffssituationen, die ungenutzt blieben. In einer Situation spielt Bernard sogar De Gea aus, also muss dann eigentlich nur noch aufs leere Tor schießen, aber der Winkel war etwas spitz, sodass er nur das Seitennetz traf. Aber in der 77. Minute dann konnte es dann wirklich noch zum Anschluss kommen und das lag aber auch daran, dass dann ein Pogba etwas zulässig im Ballbesitz war und fast schon arrogant versuchte, den Ball aus der Luft runterzuholen. Everton ging dazwischen, Sigurdsson mit dem schnellen Pass ins Zentrum vorne und da sägte Smalling fast schon seinen Gegenspieler Richarlison um und es gab dementsprechend auch einen Elfmeter.
Und den nutzte Sigurdsson zum 1-2 Anschlusstreffer. Sigurdsson und Manchester United, das passt auch irgendwie zusammen, da trifft er mit schöner Regelmäßigkeit.
Ja, und auch generell diese Saison macht Sigurdsson einen sehr guten Eindruck. Wird so allmählich dieser extrem hohen Ablösesumme vor 2 Jahren gerecht, als er für 50 Millionen von Swansea zu Everton wechselte. Und er wird langsam so wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Offensive, übernimmt viel Verantwortung und ja, also so allmählich kommt Sigurdsson jetzt wirklich auch bei Everton an.
Aber es reichte nicht, um am Ende noch ein Unentschieden rauszuholen. Manchester United brachte das Ganze dann ja letztlich auch über die Zeit, holte den Dreier und zog an Everton in der Tabelle vorbei. United steht jetzt wieder auf Platz 8, 17 Punkte, Everton auf 9 mit 15 Punkten nach 3 Siegen in Folge. Mal wieder eine Niederlage für die Toffees. Und wir kommen auch gleich noch zum Lokalrivalen von Everton nach einer kurzen Pause. Dann geht es nämlich an die 90-Plus Awards hier bei uns bei 90-Plus und R auf meinsportradio.de, der Premier League-Analyse mit Chris McCarthy.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Malte Asmus und Chris McCarthy schauen auf die Premier League auf den 10. Spieltag und vergeben jetzt die 90-Plus-Awards an drei Protagonisten dieses 10. Spieltags. Chris, und wir gucken zunächst mal auf das Duell, an dem der Liverpool FC beteiligt war zu Hause, nämlich gegen Cardiff City. 4:1 gewonnen, und ein Mann, der ragte da auch mal wieder heraus, der ja in der letzten Saison sowieso alles getroffen hatte, was nicht bei 3 auf dem Baum war. 32 Saisontreffer erzielt. Die Rede ist natürlich von Mo Salah, der so ein bisschen schwer in die Saison gestartet war, in den letzten Wochen aber wieder rauskommt und maßgeblich an diesem 4:1 beteiligt war.
Genau, der Ägypter traf erst selbst und bereitete dann noch 2 Tore vor. Und was bleibt, ist irgendwie so die Erkenntnis, dass Mo Salah immer noch ganz der Alte ist. Deswegen auch der Award, ganz der alte Award für Mo Salah. Die Kritik war natürlich etwas hoch. Klar, die Erwartungen waren nach dieser Rekordsaison auch sehr hoch. Und dann schaut man natürlich besonders auf einen Spieler. Er ließ zu Saisonbeginn ungewohnt viele Großchancen liegen, aber er steht nichtsdestotrotz wieder bei einer respektablen Torausbeute mit 5 Toren und 4 Assists. Und zum Vergleich, letzte Saison waren es 6 Tore und 3 Assists. Also das nimmt sich jetzt nicht sonderlich viel. Und was nach dem 10. Spiel der letzte Saison passierte, wissen wir alle. Und daher sollten die Fans des FC Liverpool nicht besorgt sein. Salah traf jetzt zum 3. Mal hintereinander, das zum ersten Mal seit einem halben Jahr. Und ich denke, wir werden noch viele weitere Treffer von ihm erleben diese Saison.
Und Liverpool mit dem 8. Saisonsieg bleibt genauso wie Manchester City ohne Niederlage in dieser Saison. Gut, das 4. Gegentor. Man hätte vielleicht auch gerne mal wieder zu 0 gespielt, aber fiel jetzt nicht weiter ins Gewicht für Liverpool. Ein wichtiger Sieg für Cardiff. Die nächste Niederlage nach einem Sieg in der letzten Woche, als man ja gegen Fulham mit 4:2 gewinnen konnte. Kein weiteres Erfolgserlebnis. Platz 17 in der Tabelle also für Cardiff. Und vom ganz der alten Award kommen wir zum Spätzünder Award, und den kriegt Ross Barkley. Der hatte ja in der letzten Woche schon getroffen und war in dieser Woche auch wieder erfolgreich.
Genau, und endlich scheint er wirklich dieses Potenzial abzurufen, was ihn mit 17 Jahren bei Everton zu dem nächsten Top-Talent Englands machte. Danach stagnierte er folglich etwas in seiner Entwicklung, auch wegen vielen Verletzungen. Dann kam der überraschende Wechsel zu Chelsea. Überraschend, weil man dachte, okay, du bist jetzt bei Everton ins zweite Glied gerückt aus verschiedenen Umständen, und jetzt der Sprung zu Chelsea, wo natürlich noch mehr Konkurrenzkampf herrscht. Aber Barkley belehrt uns jetzt eines Besseren. Mit 24 scheint er sich jetzt wirklich durchzusetzen. Er hat das Selbstvertrauen, er hat das Vertrauen des Trainers, und vor allem hat er jetzt endlich auch die Spielpraxis. 3. Spiel in Folge in der Liga, das er trifft. Dann auch noch 2 Assists gegen Burnley, also überragende Partie von Barkley, und wird natürlich auch die Engländer freuen in Hinsicht auf die Nationalmannschaft. Ein sehr dynamischer Spieler, vielleicht ein Element, das bei der WM auch fehlte, und ja, natürlich eine tolle Entwicklung für Barkley, und jetzt endlich scheint er das Potenzial auch abzurufen.
Das Vertrauen des Trainers spielt natürlich eine Rolle. Du hast es gesagt. Was schätzt Sarri an ihm?
Ich glaube, es ist einfach auch dieses Positive auf dem Platz, dass er wirklich so torhungrig ist. Er sucht immer den Abschluss, er versucht immer etwas zu bewegen. Er ist auch sehr spielintelligent, etwas, das ein bisschen unterschätzt wird bei ihm. Beispielsweise der Assist zum 1:0 durch Morata, das war sehr gedankenstellend und clever. Und ja, diese offensive, dynamische Komponente, ich glaube, das ist etwas, was Sarri sehr schätzt, gerade auch, weil er die Dynamik vorne im Sturm die ist quasi nicht vorhanden. Giroud ist nicht der dynamischste Spieler, Morata ist nicht der dynamischste Spieler momentan. Und wenn man dann so diese Dynamik aus dem Mittelfeld hat, ist das natürlich sehr wertvoll.
Und das bringt Chelsea natürlich auch weiter in der Tabelle auf Platz 3. 24 Punkte, gut, die haben einen Sieg weniger als City und Liverpool, aber stehen ebenfalls noch ohne Niederlage da, haben allerdings aus diesen Top 3 die schlechteste Abwehr, 7 Gegentore schon kassiert in dieser Saison, aber am Wochenende Gegentor losgeblieben beim 4:0 über Burnley. Und Gegentor los, das ist etwas, was Huddersfield noch nicht geschafft hat, so richtig, zumindest nicht regelmäßig, und deshalb stehen sie auch ganz unten, weil sie nämlich hinten ordentlich kassieren und vorne auch nicht treffen. Der Award heißt entsprechenderweise vorne Pfui, hinten Pfui, und den kriegt Huddersfield.
Genau, nicht der Award, den man sich erwünscht. Ja. Bereits letzte Saison hatte Huddersfield die wenigsten Tore aller Nichtabsteiger vorzuweisen. Dieser Trend setzte sich diese Saison jetzt fort. Da steht man nach 10 Spieltagen bei 4 geschossenen Treffern. Das Einzige, was Huddersfield letzte Saison so ein bisschen über Wasser hielt, war, dass die Defensive einigermaßen funktionierte, dass man da sehr wach agierte, sehr zweikampfstark war. Und das scheint jetzt auch flöten gegangen zu sein bei Watford, was jetzt wirklich keine Überoffensive vorzuweisen hat, sondern eher einen Durchschnittsangriff. Ging man 3-0 unter. Es hätte auch noch höher ausgehen können, wenn die Chancenauswertung der Hornets besser gewesen wäre. Und es war wirklich ein eklatantes Defensivverhalten. Da stimmte wirklich überhaupt nichts. Und dementsprechend vorne Pfui, hinten Pfui, irgendwie auch alles Pfui für Huddersfield. Letzter Platz, beziehungsweise ja, letzter Platz. Gegen ein Torverhältnis von 4-21. Also es sieht sehr düster aus für die Wagner Elf.
Sehr, sehr düster. Letzter Platz, punktgleich mit dem 19. mit Newcastle, aber die haben die um 9 Tore bessere Tordifferenz und Fulham, die stehen auf Platz 18 mit 5 Punkten, also da auch schon 2 Punkte Abstand auf den drittletzten Platz, aber auch der würde zum Abstieg natürlich in die erste Liga, in die erste Division berechtigen. Wir gucken auf die weiteren Ergebnisse dieses Wochenendes. Brighton gegen Wolverhampton 1-0, Fulham verliert gegen Bournemouth mit 0-3, Southampton und Newcastle trennen sich 0-0. Ja, und das waren sie dann auch, unsere Ergebnisse, die wir noch nicht besprochen hatten hier bei uns bei 90 Plus on Air, der Premier League Analyse auf meinsportradio.de. Bleibt noch festzuhalten, City, Liverpool und Chelsea ohne Niederlage an der Spitze der Tabelle. City und Liverpool punktgleich, Chelsea 2 Punkte dahinter, weitere 2 Punkte dahinter, der FC Arsenal auf 4 und Tottenham aktuell auf dem Europa League Platz mit 21 Zählern. Mehr natürlich in der nächsten Woche hier bei uns auf meinsportradio.de. Für heute sage ich vielen Dank an Chris McCarthy.
Vielen Dank.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.